herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag in Vokabit. Da merkt man, dass die Bibel ganz modern ist. Wenn man es wörtlich übersetzt, aber unsere Anlage ist wirklich ganz modern. Wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es, er ruft mich an und es geht weiter und ich will ihn erhören. Als hätte der Zeitleger damals schon die Erfindung des Handys vorausgesagt. Für die nächsten 4 Wochen. Ich glaube, ich schalte es ab. Für die nächsten 4 Wochen haben wir in unserer Gemeinde und in der Diakonie eine Begleiterin, nämlich die Elisabeth Rau, die als Theologiestudentin ein Praktikum in unserer Gemeinde und im diakonischen Werk macht und immer mal bei mir auftaucht, beziehungsweise auch blockweise in Therese Stählinghaus drüben im Schloss oder im Kindergarten in Ermershausen. Viel Freude, ich hoffe, es ist einiges zu lernen dabei und Gottes Segen. Und nun wünsche ich uns allen, jetzt schalte ich es ab, einen gesegneten Gottesdienst.
Der Vergebung uns.
Versuchungen dieser Welt. Wie oft hören wir deine Stimme, aber hören doch nicht drauf. Wie oft sehen wir deinen Weg und gehen nicht. Deshalb brauchen wir nicht nur die Erkenntnis, sondern auch die tägliche Kraft, den Weg der Wahrheit auch zu gehen. Und um diese Kraft bitten wir dich von Herzen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Matthäus im 4. Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten deinen Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Ehre sei dir, Herr.
Durch den Heiligen.
dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, einige Verse aus dem Jakobusbrief sind heute Vormittag unsere biblischen Begleiter. Nicht ganz einfach, was wir da zu hören bekommen. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Liebe Schwestern und Brüder, Sprache verändert sich. Sprache ist Moden unterworfen. Manchmal, das haben wir aus der Geschichte gelernt, war es in, französische Brocken in die Umgangssprache einzubringen. Dann wieder Englisch. Jetzt habe ich mein Mikrofon schon abgeschaltet und jetzt knattert er wieder. Oder aber man fängt an mit Abkürzungen, altbekannte Sachverhalte zu nennen, die SMS-Sprache, LOL, Roffel und wie das Ganze heißt. Irgendwie haben wir eine Stromschwankung. Oder es knabbert eine Maus am Lautsprecherkabel. Bin ich das? Jetzt nicht. Also ich versuche es jetzt nochmal mit. Schauen wir mal. Ganz ruhig stehen bleiben, das ist etwas, was ich nicht kann.
Ja, ja.
Und genauso wie es Moden gibt in der Sprache, wenn Wörter auftauchen, gibt es auch Worte, die irgendwo dann so mehr oder minder auf einer Wortmüllhalde landen. Und gerade die Kirche hat so eine ganz besondere Wortmüllhalde. Das sind in vielen Fällen tatsächlich die großen Worte, die unsere Vorfahren selbstverständlich in ihrem Wortschatz hatten. Aber heutzutage, da hört es sich so ein bisschen angestaubt an oder altbacken. Nur die Frage, ob diese großen alten Worte zu Recht auf dieser Wortmüllhalde gelandet sind und ob sie dort endgültig bleiben oder vielleicht fröhliche Urstände feiern, das kann ich natürlich nicht voraussagen. Es gibt so Worte. Rechtfertigung, Heiligung, Buße. Die klingen alle wirklich so etwas, naja, nicht mehr ganz zeitgemäß. Und zwei von diesen etwas nicht ganz zeitgemäß klingenden Begriffen, die kommen auch heute in unserem Predigttext vor. Das erste ist die Anfechtung und das andere die Versuchung. Wenn wir da genau hingucken, so im Alltag werden weder Anfechtung noch Versuchung häufig verwendet. Am bekanntesten scheint ja noch das Wort von der Versuchung zu sein, aber seid mal ganz ehrlich, wenn ihr das Wort Versuchung hört, an was denkt ihr zuerst? An die viereckige lila Tafel Schokolade, die angeblich die zarteste Versuchung. Aber es gibt tatsächlich ernsthaftere Versuchungen als eine Tafel Schokolade. Und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ich denke gerade so an zwei Kinder, die sich gerade fürchterlich gestritten haben. Ob es meine waren, verrate ich nicht. Mama, er hat angefangen. Nein, sie hat angefangen. Beide stehen da, zittern vor Wut und vor Selbstgerechtigkeit. Beide im vollen Bewusstsein, eine weiße Weste zu haben, obwohl sie die damals nicht getragen haben. Und keiner von beiden ist auch nur bereit, einen winzigen Schritt auf den anderen zuzugehen oder einen Fingerbreit eigener Schuld einzugestehen. Und das wissen wir bei solchen Streits von Geschwistern. Die Anlässe sind nichtig. Nur die Schuldfrage, ja, die ist natürlich sofort geklärt. Er war's, nein, sie war's. Verschieben von Schuld bei einem solchen Streit von Kindern sind die groß. Aber sind es denn nur die Kinder? Aber hören Sie mal, Herr Pfarrer, es war doch nur ein Kavaliersdelikt, schmunzelt er. Eine Betriebsfeier kommt doch überall mal vor und der Alkohol, der macht einen so locker. Naja, und die Musik war auch ein bisschen schmusig und so kommt eins zum anderen. Naja, und mögen habe ich sie ja schon immer ganz gern. Ist doch nichts Ernstes. Ich verstehe überhaupt nicht, Herr Pfarrer, warum meine Frau zu Ihnen deswegen gerannt ist. Hören Sie mal, ist doch heutzutage nichts Besonderes mehr. Hitzi. Und lang dauern? Tut es eh nicht. Ich würde doch meine Frau nicht verlassen, schon allein wegen der Kinder. Hören Sie mal, ich soll sie mal nicht so haben. Ist doch hoffnungslos altmodisch. Was? Sie auch? Ach, Sie als Pfarrer, Sie wissen doch gar nicht, wie der Hase heute läuft. Ach, hören Sie mal doch auf mit Ihrer Kirche und Ihrem Glaubensquatsch. Sie leben doch hinterm Mond. Sagt es und verlässt mit einem ziemlich lauten Schließen der Tür das Pfarrhaus. Was ich jetzt gerade erzählt habe, ist nicht hier passiert, nur um euch zu beruhigen. Nächstes Beispiel. Prozess wurde eröffnet. Er war angeklagt, ein 14-jähriges Mädchen bei einem Unfall angefahren, dann entführt, missbraucht und getötet zu haben. Die Beweisaufnahme. Er im Zeugenstand. Wo ist Gericht? Da bin ich nicht schuld dran. Nein, nein. Das mit dem Unfall, das tut mir ja leid. Aber das Mädchen hat mich dann beschimpft, angeschrien, sogar getreten. Die ist schuld, dass alles so gekommen ist. Die Eltern getöteten Mädchens saßen im Verhandlungsraum und konnten es nicht fassen. Na, nein, nein, hohes Gericht, nein. Ich bin tatsächlich, obwohl das passiert ist, unschuldig. Das Mädchen hat mich provoziert, dass es zu dieser Steigerung der Gewalt gekommen ist. Später wird die Presse berichten, von verminderter Schuldfähigkeit des Angeklagten. Schließlich sei er als Kind selber missbraucht worden. Und das Elternhaus des Angeklagten wäre auch nicht das Richtige gewesen. Seine schlechten Erfahrungen, all das trägt die Schuld, aber er selbst nicht. Und was sagt unser Bibeltext dazu? Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Es scheint tatsächlich so zu sein. Schuld landet bei uns auf dem Verschiebebahnhof. Nicht ich bin schuld, Nein, sondern du. Oder die Umstände. Im Zweifelsfall die Gesellschaft oder die Politik. Notfalls auch das Wetter oder gerade die Stimmung. Gott oder der Teufel natürlich auch. Irgendwie scheint das ein ganz tief in unserer Seele verwurzeltes Urmuster zu sein. Und genau auf diesen Missstand legt Jakobus den Zeigefinger. Er sagt, Gott versucht keinen, Gott verleitet keinen zur Sünde, keinen verleitet er, Böses zu tun oder böse zu handeln. Mensch, schau doch mal bei dir selber nach und find's raus. Du nämlich bist es selbst. Deine Begierden treiben dich dazu. Und diese Begierden sind auch nicht die Täter von außen, sondern die stecken in dir, gehören zu dir dazu und sind ein Teil deines Selbst. Und führe uns nicht in Versuchung. Genau das beten wir im Vater unser. Führe uns nicht in Versuchung. Und was schreibt Jakobus? Gott versucht niemanden. Warum dann diese Bitte in dem Gebet, das uns Jesus selbst gegeben hat? Na? Wie ist denn das mit Abraham, der seinen Sohn Isaak schweigend auf einen Berg geführt hat, weil er ihn dort opfern sollte? Das war doch eine Versuchung. Das war eine Glaubensprobe. Ja klar, wir könnten als Nachgeborene sagen, dass das gut ausging. Das war doch von vornherein festgelegt. Gott versucht niemanden. Oder doch? Was ist denn mit der Geschichte von Hiob? Wo Gott und der Satan überlegen, ob Hiobs Glaube wohl dem auch schwersten und stärksten Druck standhält. Und dann kommt ein Elend nach dem anderen über Hiob, um zu testen, ob er standhält. Versucht also Gott wirklich niemanden? Paulus sagt es einfacher. Sie sind allesamt Sünder. Das heißt, ich habe ja gar nicht die Wahl, ob ich gut oder böse sein will. Ich habe nicht die Wahl, ob ich vollkommen oder unvollkommen sein will. Im Sündersein, da bin ich so verhaftet, dass ich gar nicht anders kann. Ich tue keine Sünden, sondern ich bin's. Bei allen guten Vorsätzen gilt leider immer, denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So wie es Paulus im Römerbrief schreibt. Leider Gottes. Dieses Sündersein kann man nicht ausziehen wie ein Anorak oder ein Mantel. Und wie meint Jakobus dann seinen Glückwunsch, wenn er sagt, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Denkt er die Sünde als etwas Vermeidbares? Nach dem Motto, wenn ich nur will, kann ich auch anders. Wenn ich nur will, kann ich auch die Sünden vermeiden und meinem Sündersein entkommen. Ich glaube, so einfältig war Jakobus. Er will einfach, dass wir ehrlich mit uns selbst umgehen. Und all das, was das Leben dunkel macht, was Schuld oder Sünde heißt, das liegt zuallererst bei mir selbst. Das sagt der Adolf Schlatter, für Gutes schau aufwärts und für Böses schau einwärts, schau in dich rein. Oder, wie es in diesem berühmten Bild das selbst Gustav Heinemann mal verwendet hat, heißt, wenn du mit einem Finger auf jemand anders zeigst, sind es drei der gleichen Hand, die auf dich selbst zurückweisen. Wo sind unsere Grenzen? Wie leicht oder wie schwer fällt es uns, einfach mal zu sagen, du, es tut mir leid, Das habe ich falsch gemacht. Entschuldige bitte. Wie leicht oder wie schwer fällt es uns, Fehler zuzugeben? Fehler, wenn wir andere kränken oder sie falsch behandeln. Ich weiß, das fällt nicht allzu leicht. Wir tun es. Und genau das mutet mir und euch leider Gottes auch Jakobus aber zu. Wir sollen zu einem Bekenntnis gelangen, das lautet: Meine Schuld gehört zu mir. Oder, wie es in einem alten evangelischen Sündenbekenntnis heißt, wir bekennen Gott dem Allmächtigen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. Unsere Schuld, unsere Schuld, unsere große Schuld. Ich glaube, das ist der Lernprozess, auf den uns Jakobus mitnehmen will. Schuld einzugestehen, Schuld wahrzunehmen in uns selbst, uns einfach als das zu verstehen, was wir sind, zunächst einmal gescheiterte Existenzen, die immer wieder an ihre Grenzen stoßen und auf Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit angewiesen sind. Und wer um seine Schuld weiß, der weiß auch, wie sie drücken kann. Und wer sie annimmt und merkt, wie sie drückt, der will sie loswerden. Und dann sind wir wieder bei einem so alten Wort auf der kirchlichen Wortmüllhalde, das Erlösung heißt. Und Erlösung im Alltag findet dann statt, wenn wir jemandem sagen, du, es tut mir echt leid, da habe ich Mist gebaut, da habe ich wirklich was falsch gemacht. Und wenn wir dann von unserem Gegenüber hören, ist okay, ist alles wieder in Ordnung. Ich nehme deine Entschuldigung an. Die Sache ist gegessen. Machen wir einen Strich drunter. Alles wieder klar. Die Lösung von Gott her findet statt, wo er sagt, es ist alles wieder gut. Alle Schuld ist abgetragen. Und in dieser altmodischen Sprache heißt das Vergebung. Dass alle offenen Rechnungen zwischen Gott und Mensch bezahlt sind. Alle Schuldscheine getilgt. Als einen gibt, der das Ganze übernommen hat. Jede einzelne offene Rechnung von jedem einzelnen von uns hat ein anderer bezahlt mit seinem Leben. Und statt der offenen Rechnungen präsentiert Gott uns das, was Jakobus mit der Krone des Lebens umschreibt. Selig ist der Mensch, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Das ist letztlich unser Geschenk. Die Krone des Lebens. Das ist der Gewinn, den Gott für uns bereithält. Leben in Fülle, wie es Dorothee Söller gesagt hat. Mehr, als wir sehen können. Leben trotz Sterben und Tod und Ende. Leben, das mit einem Sterben vor über knapp 2000 Jahren auf einem eigenartigen Hügel vor den Toren Jerusalems seinen Anfang hat. Die Krone des Lebens. Herzlichen Glückwunsch. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Thank you.
vergangenen Sonntag war im Klingelbeutel 31 Euro eingelegt und in der Kollekte, die für die Aufgaben in der eigenen Gemeinde bestimmt war, waren es 29 Euro. Beim Weltgebetstag vorgestern wurden 179 Euro eingelegt. Außerdem wurden für die Orgel 5 Euro gegeben und bei der Landfeier zum Weltgebetstag im Schloss noch einmal 62 Euro. Ganz herzlichen Dank für alles. Vielen Dank auch für das, was Sie bereit sind, heute zu geben. Es ist bestimmt für das Fastenopfer für Osteuropa dieses Jahr mit Schwerpunkt Partnerschaft mit der evangelisch-lutherischen Kirche Ungarns. Abschied nehmen müssen wir von Herrn Harold Helmuth. Er ist am vorvergangenen Samstag im Alter von 56 Jahren verstorben und der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbestattung ist dann am kommenden Freitag um 14 Uhr. Ebenfalls aus unserer Mitte ist unsere katholische Schwester aus dem Schloss, Frau Gabriele Meusel, gerufen worden. Die katholische Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung, die findet am Mittwoch um 14.30 Uhr statt. Wir bitten, dass Gott sie schauen lässt, was sie geglaubt haben. Dass er mit seiner Nähe und Liebe bei all denen ist, die um sie trauen. Herzlich einladen möchte ich zum Seniorennachmittag am kommenden Dienstag um 14.30 Uhr. Wir werden uns noch einmal ein bisschen mit einem Thema, das man unendlich ausbreiten könnte, beschäftigen, nämlich 12 Jahre Erfahrungen in der Landessynode unserer Kirche. Am Mittwoch um 16.30 Uhr ist Präparantenunterricht in der Arche in Marotz-Weißer. Am Donnerstag um 9 Uhr herzliche Einladung zum Frauenfrühstück. Das Thema lautet, was hinterlassen wir unseren Nachkommen? Und die Jungschar trifft sich dann am Freitag um 15 Uhr im Gemeindehaus. Wirklich herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst in unserer Nikolauskirche am kommenden Sonntag zur gewohnten Zeit um 9 Uhr. Und das Wort, das uns durch die Woche begleiten will aus dem ersten Johannesbrief, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit all unseren Träumen, Wünschen und Vorstellungen. Lass uns vor dir aussprechen, was unsere Herzen bewegt. Reinige uns und mache uns zu Menschen, die deinen Willen erkennen und die Herzen suchen. Wir wünschen uns mit den Menschen aus allen Völkern und Nationen Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit. Dennoch sind all diese Werte immer wieder in Gefahr, weil wir Menschen wohl das eigene Wohl mehr im Blick haben als das der anderen. Schenke du uns einen weiten Horizont und besonders den Menschen in der Ukraine ein offenes Herz, dass sie egal ob ukrainisch oder russisch im Hintergrund wieder lernen, friedlich und fröhlich miteinander umzugehen. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, dass sie über alle Tagesgeschäfte im Weg der Verantwortung für alle Menschen im Blick haben. Hilf du ihnen, die richtigen Antworten zu finden auf die brennenden Fragen unserer Zeit. Wir bitten dich auch für die Kranken und Leidenden, die Sterbenden und Trauernden. Für diejenigen, die keine Hoffnung mehr haben, dass du ihnen beistehst. Öffne uns die Augen füreinander und für deine Wirklichkeit, bei der am Ende